Predige über Lukas Kapitel 18, Vers 1 bis 8. Lukas Kapitel 18, Vers 1 bis 8. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass sie alle Zeit beten und nicht müde werden sollten. Und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Und eine Witwe war in jener Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sagte: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Und er wollte eine Zeit lang nicht. Doch nachher sagte er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht schließlich kommt und mich ins Gesicht schlägt. Weiter sprach der Herr: Höret, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, ihr Recht nicht schaffen und sollte bei ihnen Langmut üben oder auch langsam sein. Ich sage euch, er wird ihnen ihr Recht schaffen in Bälde. Wird jedoch der Sohn des Menschen, wenn er kommt, auf Erden den Glauben finden? Die Geschichte ermutigt zum Gebet. Die Geschichte von dieser Frau, die einem gottlosen Richter so lange keine Ruhe lässt, bis er um seiner Ruhe willen dieser Frau Recht spricht. Bei Gott sind wir natürlich viel besser dran als bei diesem Richter. Denn Gott ist nicht ungerecht, der ist auch nicht taub, der ist auch nicht mit seinen Sachen so beschäftigt, dass er keine Zeit hätte für uns, sondern er hört gerne auf uns. Seine Geschichte, die ermutigt, ausdauernd zu beten. Kinder lernen beten, wir freuen uns darüber. Manche Eltern lernen mit ihren Kindern neu zusammen beten, weil sie die Jahre über nicht gebetet haben. Aber jetzt sagen mit meiner kleinen Tochter, sollte ich das doch wieder anfangen. Wenn dann so ein Kind Jugendlicher wird, in die Pubertät kommt, prüft er oft, hat es überhaupt Sinn zu beten? Ist es nicht nur anerzogen von meinen Eltern? Wo ist Gott überhaupt? Ich sehe ihn ja gar nicht. Ich habe auch so gebetet, so mit 13, 14. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir bitte. Ich dachte, jetzt würde irgendwo im Himmel so eine Luke aufgehen und da würde irgendein Wunder passieren, sodass ich wüsste, Gott lebt. Der Himmel blieb verschlossen, keine Luke hat sich geöffnet. Aber ein bekannter Prediger kam in das Frankfurter Waldstadion und hat dort eine Evangelisation durchgeführt. Und als er predigte, spürte ich, dass das, was er sagte, stimmt. Dass es mich persönlich erreicht und dass ich mich für ein Leben mit oder ohne Jesus Christus entscheiden sollte. Ich habe das damals leider nur vorübergehend begriffen und dann bin ich darüber geistig wieder ein Stück eingeschlafen. Aber ich denke, das war die Antwort auf mein Gebet. Ich hatte ja gebetet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich dachte an ein Wunder. Aber ich denke, die Antwort kam eigentlich durch diesen Prediger in Frankfurter Waldstadion. Natürlich haben wir solche Redensarten wie: Das Kind betet, der Mann will. Das heißt, Gebet wird von vielen als ein Zeichen der Schwäche gewertet. Und deshalb gilt es als unschicklich, in der Öffentlichkeit über Gebet zu reden. Als der Jimmy Carter in Berlin war und mit dem Bürgermeister dort sprach, sagte er: Ich bete für Sie. Aber der Übersetzer, der dann in der Öffentlichkeit übertragen wurde, der übersetzte: Ich denke an Sie. Ich finde es schade, dass in der deutschen Öffentlichkeit das Gebet und der Glaube an Gott so weit heruntergespielt wird, als ob er nicht existieren würde. In vielen Bereichen. Ich freue mich, dass einige Mut bekommen, über ihr Verhältnis zu Gott und Jesus Christus zu sprechen. Seien es Sportler, wie es vor kurzem im Fernsehen höher und sichtbar war, oder auch berühmte Persönlichkeiten, die es zurzeit ist, am Ende der Programme. Ich finde es gut, über Gott zu reden, um anderen Mut zu machen. Es ist erstaunlich, wenn ich mit Ehepaaren spreche, sind die Gespräche oft sehr gut. Und manchmal sind die Ehepartner selbst erstaunt übereinander in so einem Gespräch, weil der eine sagt: Das weiß selbst meine Frau nicht, aber ich bete ab und zu. Und die Frau sagt: Ich habe mit dir auch noch nicht drüber gesprochen, aber weißt du, ich bete eigentlich auch. Es ist erstaunlich, dass Leute Dinge, die so wichtig sind, ganz für sich behalten und sich eigentlich schämen, wenn sie es tun. Viele von uns benutzen ihre Vitamin B. Beziehung. B heißt ja Beziehung. Wenn man irgendwo Hilfe braucht und vielleicht den Boss der Firma kennt, geht man dahin und sagt, könnten Sie nicht dies oder jenes für mich arrangieren? Ich habe da jemanden, der müsste unbedingt noch unterkommen oder so. Und vielleicht geht es ja dann über das Vitamin B, sein Ziel zu erreichen. Ich finde es schön, jeder Christ hat ein wunderbares Vitamin B. Er hat nämlich eine Beziehung zu dem Schöpfer von Himmel und Erde, zu dem König aller Könige, zu dem Präsidenten des Universums. Und da wäre es gut, dieses Vitamin B kräftig einzusetzen, um seine Beziehung zu nutzen, dass andere Menschen gesegnet werden. Und für sie zu beten. Gebet ist ein großes Vorrecht, das wir haben. Jeder Christ hat das Vorrecht, Gottes Arm einzusetzen, um einen anderen zu segnen. Der andere weiß das zwar oft gar nicht, aber das spielt ja keine Rolle. Gott weiß es und er handelt in Liebe. Ein Flügel des Gebetes ist sicher der Dank. Im Philipperbrief heißt es, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Danken im Gebet ist wichtig, dass ich Gott nicht zu einem Wunschzettelautomat mache mit einigen Fehltasten, weil nicht alles erfüllt wird, sondern dass ich ihm auch danke, selbst in Schwierigkeiten danke. Es gibt einen wunderbaren Vogel, den es allerdings hier in unserer Gegend nur noch selten gibt, die Nachtigall, die mitten in der Nacht herrliche Melodien flötet. Die Frage ist, ob Christen auch solche Nachtigallenbeter sein können, die mitten in der Dunkelheit ihres Lebens Gott loben. Wir singen und hören hier laute Lieder von Martin Luther. Ich denke, dass er ein Mann war, der mitten in der Dunkelheit Gott loben konnte. Er sagte einmal im Blick auf sich selbst, es geht darum, an sich selbst zu verzweifeln, um Gott loben zu lernen. Das heißt, wenn ich auf mich schaue, auf meine Fehler, auf meine Fähigkeiten, aber auch auf die nicht da sind, dann möchte ich oft verzweifeln. Aber das tue ich nicht, sondern ich lobe Gott wie so eine Nachtigall, die mitten im Dunkeln eine Melodie anstimmt zur Ehre ihres Schöpfers. Ist unser Glaube so wie Schwalben, die nur im Sommer da sind und im Winter, wenn es kalt wird, wegfliegen? Das heißt, wenn die Schwierigkeiten kommen, dass sie verschwinden? Oder ist der Glaube wie ein Vogel, der das ganze Jahr über da bleibt und auch in einer kalten Situation aushält? Das ist die Frage, wie wir beten. Manches Gebet ist von Unglauben geprägt. Da möchte ich einfach bei Gott meinen Willen durchkosten. Und irgendwo merke ich, das funktioniert nicht. Oder wenn es funktioniert hat, war es mir nicht zum Segen, sondern eher zum Schaden. Manches Gebet wird von Sorgen niedergedrückt, sodass es sich kaum richtig zu Gott ergeben kann. Jemand verglich mal diese Sorgen und sagte, es ist wie bei einem Schwimmer, der viele schwere Kleider anhat. Die ziehen ihn nach unten. Das, was er tun muss, ist, dass er diese Kleider schnellstmöglich auszieht, um richtig schwimmen zu können. Das heißt, dass er seine Sorgen an Gott abgibt, damit sie ihn nicht mehr belasten. Gebet ist ein Lebenszeichen lebendigen Glaubens. Wenn jemand heute Morgen unter uns ist, der nicht betet, kann sein, dass ich ihn nicht kenne, aber dann würde ich ihm sagen, dass er Christus nicht kennt und keine Beziehung zu Gott hat. Denn Gebet ist so wie Atem für eine Person. Ohne Atem kann niemand leben. Oder wenn ich das auf die Posaunenspieler übertrage, ohne Luft in diesem Instrument gibt es keinen Ton. Wenn ich sagen würde, ich drücke nur die Ventile, dann käme da kein Melodie heraus. Und so ist es, wenn ich als Christ nicht beten würde, sagen, ich glaube aber trotzdem an Gott, mag das stimmen, aber ich habe keine Beziehung zu ihm. Erst wenn Luft in diese Instrumente kommt, dann ist es möglich, dass sie eine Melodie spielen. Und diese Melodie macht uns Freude, wenn sie gut gespielt ist. Beten ist ein Ausdruck des Glaubens und braucht Übung. Ich darf mit alles zu Gott kommen, so wie ein Kind mit alles zu seinem Vater kommt. Wenn ein Kind einen Holzsplitter im Finger hat, wird es zu seinem Vater kommen und sagen, mach ihn raus, hilf mir. Ich darf mit ganz kleinen Dingen zu Gott kommen. Du hast von einem Freund, der hatte einen Kabelbrand in seinem Auto und hatte ein auswärtiges Modell, fuhr dann zu einer Werkstatt und wollte dieses Auto reparieren lassen. Sagte, wir haben diesen Kabelsatz nicht vorrätig, das dauert 1 bis 2 Tage, bis er kommt. Und wenn er da ist, dauert es nochmal einen halben Tag, bis er eingebaut ist. Sagte, so lange kann ich nicht warten, ich habe morgen meinen Beruf, da werde ich gebraucht. Und dann fuhr er 4 oder 5 Stunden mit diesem Auto, wo die ganze Isolierung der Kabel weggebrannt war, betend nach Hause. Ja, er kam dort an, ohne dass es einen Kurzschluss gegeben hatte. Und als er am nächsten Tag sein Auto in die Werkstatt brachte, sagten die, das glauben wir nicht, dass sie diese 4 Stunden mit diesem Auto gefahren sind. Aber es war trotzdem wahr. Wir können Gott einfach um kleine und große Dinge bitten. Wir können ihn für ein Auto bitten. Wir können um Gesundheit beten. Wir können um eine bessere Beziehung unter Menschen beten. Wir können beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Und vieles mehr. Gebet ist die mächtigste Waffe der Christen, aber mancher lässt diese Waffe verrosten. Mancher sieht Gebet nicht als Inhalt seines Glaubens an, sondern als Zutat. So wie ich zum Essen ab und zu Petersilie verwende oder in meinem Essen finde, so eine kleine Zutat. Aber die Hauptnahrungsmittel sind vielleicht Kartoffel oder Reis oder Nudeln. Es wäre schön, wenn Gott uns hilft, aus dem Gebet nicht eine Zutat unseres Glaubenslebens zu machen, sondern den Inhalt dieses Glaubens. In diesem Gleichnis hier steht, dass uns Jesus ermutigt, alle Zeit zu beten und nicht müde zu werden. Ich habe lange Zeit als Pfarrer Gebet verstanden, als Vorbereitung zu meinem Dienst. Dass ich sagte, ehe ich meinen Dienst anfange, will ich beten. Das finde ich gut. Aber inzwischen habe ich gemerkt, dass die Einstellung falsch ist. Ich denke, das Gebet Dienst ist nicht nur Vorbereitung zu leben. Und das möchte ich jedem unter uns auch sagen. Frage, bist du im Einsatz für deine Gemeinde? Betest du für sie? Deine Gemeinde wird wahrscheinlich so viel Liebe sein, wie Gebet untereinander da ist. Das möchte ich heute Morgen einfach einmal fragen, egal woher der Einzelne ist, ob er hier aus Obertshausen ist oder aus einem anderen Ort. Stehst du in einem aktiven Gebetsdienst für deine Gemeinde? Meinst du, dass du ausreichend deinen Teil dazu tust? Wenn ich an mich denke, muss ich sagen, dass ich meinen Dienst, ich hoffe, richtig tue, aber wahrscheinlich zu wenig bete. Wenn ich an Mitarbeiter dieser Gemeinde denke, könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Dass sie dort, wo sie gebraucht werden, pünktlich zur Stelle sind, dass sie ihren Dienst tun, aber ob sie ihn immer erbetet haben und durchbetet, das weiß ich nicht. Und deshalb wäre es für uns alle wichtig, auch für mich, Beter zu werden. Ein berühmter Kaiser, auch wenn er sehr umstritten ist, Kaiser Konstantin, der Mann, der aus dem Christentum eine Staatsreligion gemacht hat, was ihm viele übel nehmen, von ihm wird ja gesagt, dass er unter dem Zeichen des Kreuzes gesiegt hat, dass er da irgend so ein Bild vor Augen hatte. Und als er eine Münze herstellen ließ, dachte er an die Münzen früherer Kaiser. Die hatten sich immer in Siegerpose abbilden lassen, so was weiß ich, erhobenes Schwert oder sonst etwas. Und er hat sich knien abbilden lassen auf dieser Münze. Weil er irgendwo merkte, wenn ich vor Gott knie, ist das offensichtlich die richtige Position. Damit möchte ich nichts über die Politik dieses Kaisers sagen, sondern nur, dass er etwas gemerkt hat, was wichtig ist. Wenn ich siegen möchte, muss ich eigentlich vor Gott knien. Und das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern des Vertrauens. Frage, was hindert uns eigentlich am Gebet? Viele hindert am Gebet die Ausrede, dass sie sagen, ich habe keine Zeit. Das stimmt aber nicht, jeder hat genauso viel Zeit wie der andere. Ich kann höchstens sagen, ich habe meine Zeit anders verplant. Ich stehe eben morgen so spät auf, dass ich gar keine Zeit mehr habe zu beten, weil ich nach dem Frühstück gleich weggehe. Gut, dann müsste ich fragen, willst du vielleicht ein paar Minuten früher aufstehen für deinen Gott, um morgens mit ihm im Gespräch den Tag zu beginnen? Oder hast du abends vielleicht irgendwann eine feste Zeit, wo du wirklich beten kannst, wo keiner klingelt, wo nicht die Kinder kommen und fragen, sondern wo du für dich bist, zum Gebet? Es gibt viele Gebetshindernisse. Ein Punkt ist die Zeitanteilung. Ein anderer Punkt, einfach starkes Interesse für andere Dinge. Mancher ist so in seinem Beruf engagiert, für seinen Chef, dass er den Chef von Himmel und Erde ganz vergisst. Mancher ist so in seinem Sport engagiert, dass er den Lebenslauf für Gott ganz außer Acht lässt. Mancher ist so mit seinen Hobbys beschäftigt, dass er Gott, der das Leben gibt, übersieht. Mancher, da meine ich auch Christen damit, stürzt sich so sehr in Vergnügen hinein, wie eine Fliege, die Honig schlägt. Da werden erst ihre Füße klebrig und dann geht sie immer weiter hinein, dann werden die Flügel auch klebrig und schließlich kann sie nicht mehr fliegen, weil sie sich zu sehr in das Vergnügen hineingestürzt hat. Mancher Christ verliert seine geistliche Flugfähigkeit durch Vergnügen, die er sich selbst ausgesucht hat. Ich könnte das fortsetzen. Mancher betet, obwohl er in Sünde lebt. Und Gott kann seine Gebete auch als Christ nicht erhören. Denn wenn er sie erhören würde, würde er ihn in seinem Leben in der Sünde bestätigen und sagen, mach nur so weiter, ist ja alles in Ordnung. Und so ist manches Gebet auch von Christen, das sein Ziel nicht erreicht. Wenn ich bete, komme ich zu Gott mit diesem Vorrecht, dass ich durch Jesus Christus eine Verbindung habe, durch Vergebung. Mein Gebet hat klare Ziele, wenn Gott sie mir zeigt. Ich glaube, dass ich im Gebet nicht Gott bewegen muss, damit er meine Ziele erfüllt, sondern dass ich ihn fragen darf, was sind eigentlich deine Ziele mit mir? Was sind deine Ziele mit meiner Familie? Was sind deine Ziele mit der Gemeinde? Was sind deine Ziele mit Menschen, denen ich begegne? Und dass ich dann anfange, für diese Ziele zu beten. Menschen, für die ich bete, kann ich nicht hassen. Das ist schön. Wenn ich für jemanden intensiv bete, dann muss ich die Ablehnung, die ich ihm gegenüber hatte, irgendwo haben. Und insofern könnte man sagen, der Maßstab der Kritik in einer Gemeinde ist umgedreht zu einem Gebetsleben. In dem Maß, wie gebetet wird, wird die Kritik abnehmen und der Dank füreinander zunehmen. In dem Maß, wie wenig gebetet wird, wird die Kritik überhand nehmen und der Dank füreinander fehlen. Liebe umbetet Menschen. Jeder Christ ist wie eine Biene in einem Bienenstock einer Gemeinde, der seinen Teil an dem Vorrat des Honigs mit beiträgt. Jeder Christ ist wie eine kleine Wurzel an einem Baum. Jede Wurzel saugt Nahrung aus der Erde zum Wohl des Ganzen. Und es wäre schön, wenn es viele von uns tun. Jeder wird verglichen mit einem Glied an einem Leib. Zwischen den Gliedern sind Wechselbeziehungen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ein Glied irgendwo einen Defekt hat, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. Wenn zum Beispiel die Kniescheibe defekt ist, dann werden auch die Hände irgendwo Probleme bekommen, weil sie Dinge mit dieser Kniescheibe nicht mehr tun können. Jeder Christ, der heute Morgen hier ist, trägt bei zur Gesundheit oder zur Krankheit der ganzen Gemeinde. Jeder Christ, der heute Morgen hier ist, trägt bei zur Gesundheit oder zur Krankheit der ganzen Gemeinde. Je nachdem, wie sein persönliches, geistliches Leben mit Jesus aussieht. Fürbitte ist wie der Pulsschlag für den ganzen Körper. Ohne Puls kann niemand leben. Ohne Fürbitte ist eine Gemeinde schlaff, leblos. Ein gebetsloser Christ ist wie ein hohler Zahn, der bedeutet eine Gefahr und Leiden für seine Brüder. Ein hohler Zahn ist ein ganz kleines Ding in meinem Körper, aber es beschäftigt mich tagelang, bis die Sache ausgestanden ist. Und deshalb ist die Frage, trägst du bei zu der Gesundheit oder zur Krankheit deiner Gemeinde? Vieles verdanken wir den Gebeten anderer. Vieles. Manches wissen wir gar nicht, weil wir nicht wissen, wofür jemand gebetet hat. Aber wir verdanken es trotzdem den Gebeten anderer. Hier sind viele junge Menschen unter uns, wir freuen uns darüber. Viele von ihnen kennen Jesus. Und ich denke, sie kennen ihn deshalb, weil andere für sie gebetet haben. Vielleicht ihre Eltern, vielleicht ein Klassenkamerad, vielleicht der Pfarrer, vielleicht ein Jugendleiter, vielleicht die Großmutter. Vielleicht ist mancher Erwachsener heute hier, weil sein Kind für ihn gebetet hat. Weil er nicht aufhörte, für seine Mutter oder seinen Vater zu beten, bis sie Jesus kennenlernen. Sodass das Gebet sich wieder umkehrt. Nicht nur von den Eltern zu den Kindern, sondern auch von den Kindern zu den Eltern zurückgeht. Ich freue mich, dass Gebet so wirkungsvoll ist. Jemand sagte, das Gebet ist das Schiff, das die reichste Fracht nach Hause bringt. Es ist der Boden, der die reichste Ernte gibt. Gebet und Liebe gehören zueinander. Gebet und Dank gehören zueinander. Denn vieles von dem, was wir heute besitzen, ist die Frucht von Gebetserhörung. Viele können sagen, ich danke für meinen Ehepartner, weil ich ihn erbetet habe oder der andere es auch erbetet hat. Ich danke für meine Kinder als Gebetserhörung. Ich danke für den Beruf und Arbeitsplatz, den ich habe. Ich danke für die Wohnung, die ich habe. Ich danke für Beziehungen zu anderen Christen, die du mir geschenkt hast. Ich danke dir, dass ich dein Wort verstehe. Ich danke dir, dass du mir überhaupt begegnet bist. Vieles von dem, was wir heute haben, ist das Ergebnis von Gebetserhörungen früherer Tage. Ausdauer ist nötig im Gebet mit Dank. Mancher von uns kann nachts schlecht schlafen. Mancher zählt dann bis 1000, bis er wieder eingeschlafen ist, oder bis 5000. Ein anderer fängt an zu beten und sagt, warum soll ich diese Zeit nicht nutzen, um für diese Gemeinde zu beten, um für ihre Leitung zu beten, um für Menschen dieser Stadt zu beten, dass sie Jesus kennenlernen. Ich fand es schön, gestern war so ein Blasen auf öffentlichen Straßen und Plätzen hier und da wurde auch in Obertshausen vor der Post gespielt und als ich bei uns die Haustür aufmachte, hörte ich das, obwohl wir etwas entfernt davon wohnen. Das heißt, dieser Klang war ganz schön weit in verschiedene Wohngebiete. Und da dachte ich, das ist gut, so ein Klang trägt weit. Die Frage ist, wie sieht es mit meinem Gebet aus? Ist das auch so ein weit tragender Klang Gottes, der meine Wohnung verlässt und hinausgeht in die Straßen? Oder ist das etwas, was nur in meiner Wohnung bleibt? Jesus ermutigt uns zu beten hier und dann heißt es, bis er wiederkommt. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, obwohl die Zeichen der Zeit immer mehr auf seine Wiederkunft hinweisen. Wir glauben, dass er wiederkommen wird, aber die Zeit davor ist die Zeit des Gebetes. Die Frage an dich, möchtest du ein Beter sein und Gebet nicht nur als Zutat zu deinem geistlichen Leben betrachten, sondern als Inhalt? Nicht als Petersilie betrachten, sondern als Kartoffel betrachten. Nicht als Vorbereitung zum Dienst, sondern als Dienst betrachten, sodass Gott dich dadurch segnen kann. Eine Gemeinde, die betet, wächst. Sie wächst an Liebe, sie wächst im Glauben, sie wächst auch an Zahl, weil Christus dadurch andere erreichen kann. Und das wünsche ich jedem von uns, dass er solch ein Beter ist, der Wachstum erfährt, der erfährt, dass er geliebt wird, so wie Martin Luther das entdeckte, als er die Bibel las, eben dass er merkte, ich bin von Gott angenommen. Ich brauche Gott nicht zu imponieren, durch mein Leben steht, sondern er liebt mich und deshalb darf ich jeden Tag beten, in Liebe zu ihm. Möchtest du ein Beter werden, dann wirst du das üben. Wir haben hier viele Trompetenspieler. Manche haben einen hervorragenden, schönen, schlanken, gepflegten Ton. Manche haben einen vielleicht etwas raueren, breiten, ungepflegten Ton. Es liegt nicht daran, dass die einen schlanke Lippen haben und die anderen dicke Lippen. Sondern es liegt daran, dass die einen viel üben und die anderen wenig üben. Wenn jemand viel übt, wird dieser Ton Qualität bekommen. Man hört es ihm schon an, wenn man ihn nur hört. Der braucht gar nichts dazu zu sagen. Beim anderen hört man an den Ton, dass er nicht übt. Ich sage das nur als Vergleich. Bei dem Gebet ist es genauso. Ich denke, dass die Qualität meines Gebetens nur durch Übung wächst. Dass ich nicht heute 5 Minuten bete und morgen 2 Stunden. Das werde ich sicher nicht schaffen, weil dass ich mich fortbewege und einfach dadurch die Qualität meines Betens gewinne. An Liebe, an Strahlkraft und an Tragfähigkeit. Wenn ich bete, geschieht mir persönlich das selbst zum Segen. In einem Psalm heißt es, am Tag, als ich rief, erhörtest du mich und du gabst meiner Seele große Kraft. Am Tag, als ich rief, erhörtest du mich und du gabst meiner Seele große Kraft. Das heißt, Gebet führt zur Erhörung bei Gott und die Rückwirkung auf mich ist, dass es meinem geistlichen Leben Kraft verleiht. Und es wäre schön, wenn jeder von uns ein Beter ist, für seine Gemeinde, für Menschen, die Gott eben auf das Herz legt und für sich selbst. Danke dir für dieses Vorrecht des Gebetes. Wir danken dir, dass du selbst ein hervorragender Beter warst und noch heute bei Gott für uns bittest und eintrittst. Ermutige jeden von uns, ein Beter zu werden und zeige eben dein Ziel mit seinem Leben. Amen. Amen.